RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Die Wahlen der jüngsten Zeit in Brandenburg, Thüringen und Sachsen, die Wahlen in den USA und anderswo, sie haben gezeigt, die liberal verfasste Demokratie ist derzeit mächtig unter Druck, zumindest in Erklär- und Akzeptanznöten. Und dabei geht es nicht nur um unterschiedliche Positionen in Einzelfragen und nicht nur um Stilfragen. Wie damit umgehen, jenseits des politischen Alltagsgeschäfts. Herzlich willkommen zum Forum im RBB 24 Inforadio, als Matinee aufgezeichnet im Glasfoyer des Hans-Otto-Theaters in Potsdam, auch in Erinnerung an den Namensgeber Hans Otto. Am 24. November 1933 verstarb der Schauspieler infolge schwerster Misshandlungen durch SA und Gestapo. Eine andere Zeit, sicher, eine andere Zeit und doch immer wieder Anlass, unseren heutigen Zustand der Demokratie und unser heutiges Engagement zu überprüfen. Dazu könnten wir jetzt Politikerinnen und Politiker einladen oder Politikerklärer. Wir haben was anderes gemacht. Bei mir sitzen Akteurinnen und Akteure aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Axel Drekoll ist der Direktor der Brandenburgischen Gedenkstätten. Isabel van Dree ist Vorständin des Fußballvereins SV Babelsberg 03. Der Schriftsteller Lukas Rietschel kommt aus Görlitz zu uns und die Schauspielerin Katja Zinsmeister ist Ensemblemitglied hier aus dem Haus. Mein Name ist Harald Asel. Ja, es wird viel analysiert, es wird viel resoniert über den derzeitigen Zustand. Aber was ist eigentlich Ihre persönliche Wahrnehmung? Wie nehmen Sie die Situation 2024, Demokratie unter Druck, wahr in Ihren Arbeits-, in Ihren Lebensfeldern? Ich denke, Lukas Rietschel könnte anfangen.
Das ist ein großes Ding. Ehrlicherweise, obwohl wir jetzt das Gleiche machen, bin ich so unglaublich müde von all diesen Bestandsaufnahmen, weil ich so den Eindruck habe, das mangelt uns nicht an einer Analysefähigkeit. Also es sind unglaublich viele schlaue Sachen, immer wieder werden sie gesagt und publiziert und ja auch international, sondern ich habe den Eindruck, das verstaut sich und es kommt zu keiner Handlungsperspektive. Wir gehen dann immer so in uns und überlegen, was kann man als Zivilgesellschaft machen und wie kann man sich engagieren. Aber mein Eindruck ist, dass auf politischer Ebene das wahrgenommen wird, aber dann doch nicht ins Handeln übergeleitet. Das ist jetzt sehr abstrakt gesagt, aber das ist sozusagen mein grundsätzlicher Ermüdungszustand bei diesen Diskussionen, die, so nehme ich das zumindest wahr, ja seit, oder für mich persönlich jetzt in Sachsen leben, seit 2014 mit dem Aufkommen von Pegida eigentlich angefangen haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es Regalwände voll, vielleicht können wir eine eigene Bibliothek draus machen von all diesen schlauen Analysen, die es da gibt. Und es passiert irgendwie trotzdem nichts. Und das frustriert mich, das macht mich müde und das sorgt ehrlicherweise dafür, dass ich mich in so einem kleinen Pessimismus gut eingerichtet habe. Finde den aber gar nicht verkehrt, weil ich mir manchmal einzureden glaube, dass Pessimismus mich irgendwie auch schützt. Schützt nämlich vor einer Indoktrination, vor einer Utopie, die was ganz Tolles, Großes verspricht und die ja nicht selten dann in so Totalitäres umschwingt. Das heißt, so sehr ich dran glaube, dass gute Laune auch Antifaschismus bedeutet, glaube ich, dass Pessimismus auch demokratiefördernd sein kann.
Wir wollen mal gucken, wie wir Ihre Müdigkeit heute vertreiben. Isabel van Dree, dieser Punkt, wir wissen eigentlich genügend, aber wie kommen wir eigentlich zum Handeln? Wie ist das, wenn man im Vorstand eines Fußballvereins ist? Der Ball ist rund, ist das die einzige Gewissheit, die wir heute noch haben können?
Ich glaube, es gibt noch einige andere, aber was wir auf jeden Fall merken bei Babelsberg 03 ist, dass all das, was wir abstrakt über Kinder und Jugendliche auch nach der Corona-Pandemie gesagt haben, dass wir das im Fußball merken. Was heißt das konkret? Das heißt, dass wir sehr, sehr viele Jugendliche haben, die verstärkt jetzt zum Fußball kommen, die Lust haben mitzumachen. Wir haben wahnsinnig viele junge Leute, die zum ersten Mal in den letzten Jahren zum Fußball gekommen sind. Und ja, wir haben auch Konflikte. Ich meine, man muss nur die Zeitung in den letzten Wochen aufschlagen. Da stand Babelsberg mal im Zusammenhang mit dem Fußballverein, mal in Bezug auf den Kiez und seine Entwicklung regelmäßig in der Presse, egal ob es um Vandalismus oder aber auch um Gewalt ging und geht. Und natürlich ist es auch Teil der Auseinandersetzung, die wir im Vorstand, die wir mit den Fans, die wir im Fanprojekt, die wir auf allen Ebenen, die wir unterwegs sind, gerade führen, um zu gucken, wie kriegen wir es hin, dass diese kurze Zündschnur, die ich auch gesellschaftlich im Alltag wahrnehme, dass die wieder länger wird und dass man mehr Verständnis füreinander entwickelt, mehr Diskurs- und Debattenfähigkeit, statt in Gewalt überzugehen oder aber in Anfeindungen, die leider mittlerweile zum Alltag gehören.
Mehr Diskurs- und Debattenfähigkeit, Axel Drehkoll, die Zeit, über die Sie informieren und die Sie auch emotional erklären wollen, die wandert immer weiter in die Vergangenheit. Trotzdem ist es möglicherweise ganz wichtig, auf diese Zeit zu rekurrieren, wenn man schauen will, was haben wir zu verteidigen, was können wir verlieren?
Ja, tatsächlich ist es weiter weg. Es wird, ich meine, das ist der Lauf der Dinge. Zunächst ist vor allem wichtig, dass unser gesamtes Grundgesetz im Prinzip ein Resultat aus der Erfahrung der nationalsozialistischen Verbrechen ist. Das heißt, alles, was wir, wie ich finde, sehr zu Recht sehr hochhalten von der Würde des Menschen über die freie Entfaltung der Persönlichkeit, Glaubensfreiheit und so weiter, Freiheit der Meinungsäußerung, sind alles Erfahrungen aus einem System, das das nicht nur massiv unterdrückt hat, sondern Minderheiten oder Personen, die zu Minderheiten gestempelt worden sind, nicht nur brutal verfolgt, sondern ermordet worden sind. Übertragen würde ich sagen, es gibt ja so eine atmosphärische Ebene, also dass eine Atmosphäre der Angst da ist und des Unwohlseins. Und da ist, glaube ich, immer auch, wenn man sich diese kleinen Räume des Widerstands gegen den Nationalsozialismus anguckt, das konnten ja ganz verschiedene Formen sein oder unangepasstes Verhalten, Atmosphäre und auch meinen sozialen Raum, den bestimme ich ja immer erstmal selbst. Also das, was ich da reinbringe, kommt ja häufig auch zurück. Das heißt, das ist dann immer so eine Ebene, wo wir auch ansetzen bei wenn wir längere Zeit haben und zu sagen, naja, was kann ich eigentlich selbst machen? Und das ist eben eine Menge. Das ist mal das eine, was ich sagen würde. Das zweite sind natürlich massive Probleme, die ich selbst nicht steuern kann. Da ist die Politik sicherlich der richtige Adressat oder die richtige Adressatin. Aber die dritte Ebene, glaube ich, von der wir jetzt besonders betroffen sind, ist, und das ist auch eine Erfahrung aus dem Nationalsozialismus, wir müssen aufpassen, genau hinzugucken, was sind wirkliche Sorgen, die ich habe und wo wird auf professionelle Art Angst geschürt. Und was sind Fakten, die mir Sorgen machen müssen und wo wird ganz auf professioneller Ebene die Unterscheidung zwischen Fakten, Fiktionen, Gerüchten einfach bewusst verwischt und damit Unsicherheit erzeugt. Und ich glaube, dass ein ganz massives Problem diese dritte Ebene ist, dass wir uns überhaupt nicht mehr darauf einigen können, was sind eigentlich empirisch gesicherte Fakten, was sind Fiktionen, was sind Gerüchte und das macht Angst und das muss Angst machen, weil der Einzelne oder die Einzelne überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, das zu überprüfen, wie auch. Und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe von Gedenkstätten, dass wir zumindest sagen können, das, was wir sagen und das, was wir daraus ableiten, ist empirisch gesichert.
Das ist vielleicht der große Unterschied zu künstlerischen Aktivitäten, wie sie zum Beispiel hier am Theater sind. Da wird nicht verlangt, dass das, was man da erzählt, immer stimmt, sondern da gibt es einen Möglichkeitsraum, in dem man sich entfalten kann und erproben kann, was an Handlungen von Menschen wohin führt. Katja Zinsmeister spielt hier am Haus Arsen und Spitzenhäubchen oder Das Beste aller möglichen Leben. Und da frage ich mich manchmal bei so vielen Rollen, mit denen Sie zu tun haben, wie viel Raum ist da eigentlich persönlich für emotionale Erschütterung und sachliche Analyse der Bürgerin, Katja Zinsmeister?
Viel, vielleicht sogar dadurch mehr, weil ich mich mit vielen Perspektiven auseinandersetze, viel von dem Publikum wiederbekomme, was die Leute beschäftigt. Aber ich bin natürlich auch Bürgerin, die... Ich gehe mit meinem Hund raus, treffe Leute aus der Stadt, rede mit den Leuten aus der Stadt über ihre Sorgen und Nöte. Versuche da im Gespräch zu bleiben, auch wenn es für mich manchmal unverständlich ist. Versuche da aber zu gucken, wo sind Gemeinsamkeiten und wo kann ich eben das, was ich am Theater gelernt habe, Perspektiven zu wechseln, da auch anbringen und unterschiedliche Perspektiven den Leuten nahe bringen, dass sie vielleicht ihre Sicht nochmal aufbrechen.
Hilft da der Hund, wenn er auf andere Hunde trifft?
Ja, selbstverständlich. Hunde helfen immer.
Weil Lukas Rietschel gleich am Anfang gesagt hat, wir haben doch eigentlich alles schon analysiert. Was ist denn heute anders als vor ein paar Jahren? Also Ihr Erstlingsroman erzählt von Radikalisierung nach der Jahrtausendwende. Wenn wir in den 90er Jahren den Zoff in Fußballstadien hatten oder die bestimmten nationalbefreiten Ecken in Brandenburg, haben wir auch darüber schon berichtet. Und sollen Gedenkstätten politisch sein, soll das Theater Partei nehmen, ist ja nun auch nicht von heute. Was ist heute anders?
Ich würde sagen, eigentlich ist nichts anders. Ich glaube sogar, es war offensichtlich schon mal schlechter. Ich glaube auch nicht so richtig an diese sogenannte Blasenhaftigkeit der Gesellschaft, in der vermeintlich alle voneinander getrennt sind. Ich würde mal die These aufstellen, dass im Deutschen Kaiserreich ein preußischer Junker sehr viel weniger Bezugsrahmen und Punkte hatte mit irgendeinem Mainzer Karnevalisten oder so. Also da gab es überhaupt keine Räume, in denen man sich begegnete. Das ist heute, wenn man es positiv sehen möchte, immerhin das Internet. Ich sehe aber natürlich auch unter diesem ganz großen Aspekt der Fake News und der alternativen Fakten, der sogenannten Probleme in der Unterwanderung einer vermeintlich objektiven Wahrheit. Ich komme immer wieder zu dem Punkt zurück, dass wir eigentlich etwas Strukturelles besprechen müssen. Und das ist vielleicht dann der tatsächliche Unterschied, dass seit eigentlich den 70er Jahren viele westliche Industrienationen einen Großteil ihrer demokratischen Entscheidungskompetenzen ausgelagert haben. Es hat in dieser Zeit angefangen, dass also das Parlament zunehmend auf Institutionen zugegangen ist, wie dann Zentralbanken, wie irgendwelche Stiftungen. Also Sie können das aufzählen ohne Ende. Und das verwässert also politische Entscheidungsprozesse. Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, also dieser Populismus, den wir wahrnehmen, ist in erster Linie ein beängstigender, das ist es tatsächlich. Aber wenn wir das so reinlesen, in wie die Welt sich verändert hat, würde ich sagen, dass die westlichen Demokratien ein Problem damit haben, wie schaffen sie Beteiligung? Wie ist das, wie Menschen in dieser Demokratie wirken und wirken möchten eigentlich umsetzbar in parlamentarische Entscheidungsprozesse? Und das hat sich ausgehöhlt. Das kann man nachmessen, das ist auch nachgewiesen. Und es ist deswegen verständlich, weil wenn wir all das zusammennehmen und es nicht als etwas individuelles, soziologisches, psychologisches Problem betrachten der Menschen, die nicht mehr an der Demokratie teilhaben wollen, dann ist das deswegen blöd, weil wir die strukturelle Ebene außer Acht lassen. Das ist eben der Staat, das ist der Staat mit seinen Strukturen, das ist die Politik mit ihren Strukturen, die es vernachlässigt hat, offen zu bleiben für all diese Interessen. Ich mache es mal ganz konkret, weil mir ist bekannt, dass es jetzt sehr abstrakt ist, aber ich bin in einer Region in der Lausitz, da wird ganz groß über diesen sogenannten Strukturwandel gesprochen, Ausstieg aus der Kohle und so weiter und so fort. Und man hat aus diesen Umbrüchen der 90er Jahre gelernt, dass man also jetzt nicht einfach eine Wirtschaft umformen kann, sondern man muss es ein bisschen partizipatorisch anlegen, in der Theorie zumindest. Das heißt, man versucht, diese Gelder in die Stadt zu geben und darüber entscheiden zu lassen, was passiert damit eigentlich. Aber diese vermeintliche Partizipation ist nur eine Pseudopartizipation, weil da sitzen dann alle und reden und haben ganz tolle Ideen, aber am Ende ist das, was umgesetzt wird, eine alte Idee von irgendeinem Bürgermeister aus einer Schublade, der jetzt froh ist, dass er Geld umsetzen kann, dass er Geld hat, dass er irgendein Projekt jetzt machen kann. Und das ist das Fahrlässige. In allen westlichen Industrienationen dieser Welt sind das die gleichen Phänomene und alle haben die gleiche Antwort darauf, nämlich den Populismus, den Rechtspopulismus, der sagt, dann müssen wir diese Strukturen eben bekämpfen, dann kommt jetzt wieder das Volk und das darf entscheiden. Die linke Seite des Spektrums hat darauf keinerlei Antwort und kreist dann so ein bisschen drumherum und versucht, das zu kitten mit Wahlkämpfen, in denen dann ganz groß Liebe plakatiert wird und Miteinander und Zusammenhalt. Und Respekt. Und Respekt, ja. Und das mag ja alles richtig sein, aber das ist so eine poesiealbumhafte Sprache, die in der Politik nichts zu suchen hat.
Ich will das gar nicht abstreiten, aber für eine Erklärung ist das sicherlich richtig. Trotzdem muss ich in der Demokratie von mündigen Wählerinnen und Wählern ausgehen. Und egal, ich habe selber, wir haben eine Gedenkstätte in der Nähe von Cottbus, eine sehr strukturschwache Region, und da gibt es sehr viele Ehrenamtliche, die sehr engagiert arbeiten. Das heißt, ich würde niemals mich hier hinstellen, wäre auch gar nicht mein Mandat und hätte ich auch gar kein Recht dazu zu sagen, das sind ja alles keine Probleme, natürlich sind sie das, aber das gibt niemandem das Recht, Parteienbewegungen hinterherzulaufen, die Gruppen als Kollektivsingular verächtlich machen, die schwule Menschen, lesbische Frauen, non-binäre Menschen körperlich angreifen. Und das werden immer, immer mehr. Und trotz aller natürlich vorhandenen Schwächen, vielleicht auch fehlenden Partizipationsmöglichkeiten, ist das keine Lösung. Und das kann jedem Wähler und jeder Wählerin auch klar sein. Also das ist relativ einfach. Es liegt in der Verantwortung des Einzelnen, da genau hinzugucken und die Schwächen, die es gibt, die fehlenden Partizipationsmöglichkeiten, die strukturellen Schwächen klar zu benennen und zu sehen. Aber das gibt einem noch lang kein Recht, Gruppen und ob das auch Menschen aus Syrien sind, zu diffamieren, sie als Messermänner zu beschimpfen, als Massenvergewaltiger und was weiß ich, was da passiert. Da hat niemand dazu das Recht. Da kann man verstehen, woher das kommt, und trotzdem muss man die Berechtigung absprechen. Das finde ich extrem wichtig.
das, was ich verstanden habe, ist ja auch nur das Argument zu sagen, okay, wir haben ein Problem innerhalb unserer Demokratie, was Partizipation und die Erfahrung von Wirkmächtigkeit anbelangt. Ich finde schon, dass es auch übrigens ökonomische Faktoren gibt, die auch eine Rolle mitspielen. Also die Erfahrung von sozialem Abstieg, die Erfahrung von Armut, armutsbedroht zu sein. Die Frage ist aber, wer schafft es dann? Und da würde ich schon sagen, dass die beiden Positionen auch zusammengehen. Wer nutzt das gerade politisch, um daraus Profit zu schlagen? Und ich bin persönlich immer davon ausgegangen, dass man noch irgendwie als Menschheit eine Lernkurve haben sollte und vielleicht auch im 21. Jahrhundert angekommen sein und zu sagen, okay, es gibt einfach Dinge, die im Grundgesetz stehen, auf die wir uns verständigt haben, die wir durch die Diskurse, die weiterentwickelt wurden, was beispielsweise auch Rechte von homosexuellen Personen anbelangt, was Erfahrungen von Rassismus, Kolonialismus und so weiter und so fort anbelangt, dass das Teil eines öffentlichen Diskurses geworden ist, hinter dem man nicht zurückfallen kann. Aber nein, das wird sukzessive angegriffen von AfD und anderen, von Neonazi-Organisationen. Ich will aber noch mal eingehen auf die Frage, was bedeutet eigentlich die Erfahrung von Selbstwirksamkeit? Weil das ist was wir bei Babelsberg tatsächlich sehr, sehr stark merken. Wir haben in Potsdam beispielsweise seit Jahren, seit Jahrzehnten wiederholt die Debatte darüber, welchen Raum bekommen Jugendliche in der Stadt. Wir wissen, dass Jugendliche sich teilweise im Babelsberger Park treffen und auch gar keine Lust auf Stress mit Anwohnerinnen oder mit der Polizei haben. Es fehlt ihnen einfach ein Ort, an dem sie sich treffen können, zu dem sie hingehen können, wo sie ihre Freizeit verbringen können, und zwar fernab von, ich muss irgendwelche Dinge kaufen und konsumieren. Und das weiß die Stadtpolitik, und trotzdem sind wir jetzt irgendwie ganz langsam, nachdem es in den letzten Monaten viele Beschwerden auch von Anwohnerinnen gab, in dem die Polizei intervenieren musste, an den Punkt angekommen zu sagen, okay, vielleicht brauchen wir Leute, die kontinuierlich mit Jugendlichen arbeiten und die vor allem ihnen den Raum geben, den sie in dieser Stadtgesellschaft haben und haben sollten. Wenn man jahrelang eben die Erfahrung macht von, wir sprechen im Jugendhilfeausschuss vor, wir sagen, was wir wollen, wir fordern Graffiti-Flächen oder Sonstiges, und man wird immer wieder abgewiesen und die Debatte um die Skateanlage dreht sich seit 15 Jahren im Kreis, dann schafft das Frustration, dann ist das genau die Untersetzung dessen, was Sie gerade geschildert haben, von, ich komme mit meinen demokratischen Rechten, mit dem Einfordern, mit Diskutieren gerade nicht so weiter, wie es eigentlich sein müsste.
Wie ist das? Ist das Theater da eine Insel der Seligen? Klar ist, hier gibt es große Diversität, hier können wir über alles sprechen, hier sind wir auch offen für merkwürdige Reaktionen, die aus dem Publikum kommen, Beifall zum Beispiel.
Also erstmal ist das für mich tatsächlich ein bisschen eine Insel der Seligen hier. Also was wir hier ausprobieren können, was für Modelle wir erschaffen können, Welten wir erschaffen können. Und das in meinem Alltag, das ist mein Beruf, ja, das ist schon was enorm Tolles, was nicht jeder so hat. So, ich würde jetzt direkt auf eine Produktion mal eingehen, wir letztes Jahr, 2023, im Januar Premiere hatten mit Die Mitbürger. Es war eine Uraufführung und das Stück hat behauptet, dass wir eine Bürgerinitiative sind aus Potsdam, die an diesem Abend das Hans-Otto-Theater, die Reithalle, dafür gemietet hat. So, die Menschen, die zu uns kamen, die hatten schon eine Theaterkarte gekauft und die wussten, sie erleben einen Theaterabend. Und trotzdem haben wir es geschafft, sie ein bisschen aufs Glatteis zu führen, versucht, Realität und Theaterwirklichkeit so ein bisschen zu verschmieren. Diese Bürgerinitiative, die bestand aus 5 unterschiedlichen Leuten, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen, die aber im Verlauf des Theaterabends, hat sich das gezeigt, immer weiter nach rechts gerutscht sind und im Verlauf des Theaterabends auch immer deutlicher sexistisch, rassistisch, ausländerfeindlich, fremdenfeindlich sich geäußert haben. Das ging dann so weit, dass Leute rausgegangen sind, weil sie gesagt haben, wo bin ich denn hier gelandet? Ich möchte hier nicht teilhaben. Was sind das für Leute, die mir das erzählen? Genau, wir haben den Abend aber kippen lassen dann theatral, deutlich kippen lassen und deutlich gerahmt diesen Abend. Das endete in einem Splatter, wo die sich gegenseitig die Gedärme rausgerissen haben, bis hin zu einem Happening, wo wir mit allen getanzt haben und mit dem Publikum ins Gespräch gekommen sind über diesen Abend, was sie erlebt haben, wie es ihnen dabei ging. So, wir hatten einen Abend, wo wir mit Leuten ins Gespräch gekommen sind, eine Gruppe von ungefähr 8 Leuten. Das hat wahnsinnig spannend angefangen, ganz sympathische Leute. Und irgendwann ist uns das Licht aufgegangen. Wir reden ja gerade mit einer Gruppe von Leuten, die sehr weit rechts außen stehen. Wir haben gefragt, wie äußert sich denn euer Widerstand? Naja, wir zahlen keine Steuern, wir haben da schon Tricks. Wir unterstützen diesen Staat nicht. Also die waren wirklich sehr weit rechts außen. Und dann haben wir gesagt, Nabi, ihr wisst schon, dass wir nicht die Haltung haben dieser Figuren, was wir heute Abend erzählt haben. Ihr habt es schon erlebt, ja, dass wir in Distanz gegangen sind. Und dann wurde behauptet, nein, das kann nicht sein, wer das so spielt, kann das nicht aus einer Distanz heraus erzählen, der meint das. Und da haben wir gemerkt, wie sie unseren Raum kapern. Und das war sehr irritierend und sehr verstörend für mich. Also vor allem in der Situation, du bist nach einer Vorstellung, bist dann noch in der Erregung des Spiels und noch nicht ganz klaren Kopfes, fand ich sehr beängstigend. Und es war das erste Mal, dass mir das klar wurde, dass auch solche Leute bei uns im Theater sind, uns auch den Applaus schenken, auch auf Pointen lachen und reagieren. Danach bin ich sehr feinfühlig und habe ein feines Gehör für Lacher bekommen, für Applaus bekommen, wann der wo stattfindet.
Ist dieses Kapern von Räumen etwas, was jetzt nur hier einmal passiert ist, oder passiert das auch an anderen Stellen? Passiert das zum Beispiel auch an Gedenkstätten?
Zunehmend, so würde ich das sagen. Also, und das ist ja auch mein Problem, dass wir beispielsweise, als wir eine Veranstaltung gemacht haben zum Gedenken an die verfolgten schwulen Männer in Sachsenhausen und danach den Christopher Street Day unterstützt haben, mussten wir nach kürzester Zeit, vielleicht nach einem Tag, die Kommentarfunktion abstellen, dass wir das nicht mehr verantworten konnten. Meine Stellvertreterin musste, weil sie mit Frau Domscheit-Berg, das war wahrscheinlich, weil die beiden Damen zusammen nach Fürstenberg gefahren sind, mussten mit Polizeischutz im Zug sitzen, weil die Gegendemonstranten eben auch im Zug saßen oder Teile davon. Ein Teilnehmer ist zusammengeschlagen worden und im Krankenhaus aufgewacht. Und ich meine, Oranienburg war, glaube ich, noch harmlos gegen das, was in Bautzen und in anderen Städten passiert ist. Und dass diese Diskursräume angstbesetzt sind, weil es verbale Gewalt gibt in einem Ausmaß, so wie ich sie zumindest noch nicht gekannt habe, wobei ich sagen muss, in den 1990er Jahren war ich auch nicht in Ostdeutschland und hatte auch keine Verwandtschaft in Ostdeutschland, das will ich dazu sagen. Das finde ich bedrohlich, solche Räume auch, die wir mitorganisieren, da nimmt die verbale Gewalt zu. Das erlebe ich eben zum Teil auch mehr in den Gedenkstätten. Und das ist genau auch mein Problem. Ich bin nicht in der Position, das will ich schon nochmal deutlich sagen, jetzt hier Parteien en gros in irgendeine Ecke zu stellen. Nur, wenn ich dann eben sehe, dass es einen Entschließungsantrag der AfD beispielsweise gab Ende August im Brandenburgischen Landtag, der Vielfalt als Gefahr bezeichnet und das Hissen der Regenbogenfahne an öffentlichen Gebäuden verbieten will, dann ist es zumindest, glaube ich, nicht eine übertriebene Schlussfolgerung zu sagen, da sieht man schon, in der Stimmung kann man da Zusammenhänge sehen. Das ist, wie gesagt, auch nicht an mir, hier Wahlempfehlungen zu geben. Das steht mir gar nicht zu. Jeder Bürger und jede Bürgerin muss das wählen, was er oder sie möchte. Nur diese Verantwortung, also dass man die Räume achtet auch für Minderheiten und dass man nicht mit dem Nächsten gewaltsam umgeht, ganz egal, wie die eigene Lebenssituation ist. Dieser Konsens, der scheint mir immer mehr zu bröckeln. Und das mag auch mit den Social Media zusammenhängen, in denen ich ja ungestraft wirklich alles, ich sag's mal ganz bewusst so, in die Welt ballern kann, was mir so einfällt. Und es bleibt halt folgenlos. Das geht halt, wenn mir Leute gegenüber sitzen, nicht so einfach, weil dann bin ich ja mit meinem Gegenüber konfrontiert und muss eine Reaktion erwarten. Also das macht mir Sorgen. Und deshalb adressiere ich da auch an bestimmte Parteien und sage, die schüren sowas offensichtlich mit Äußerungen, mit Programmen. Und das halte ich für gefährlich.
Ich würde gerne den Eindruck aus dem Fußball noch ergänzen, weil ich bin selbst auch in Oranienburg aufgewachsen und mir wäre es niemals in den Sinn gekommen, zum Fußball zu gehen in meiner Jugend, weil das immer alles sehr männlich dominiert, alles sehr, sehr harsch, gewaltvoll und auch sehr, sehr viele ekelhafte Positionen, die vertreten wurden, die einfach grundweg rassistisch, antisemitisch waren und nach wie vor sind. Und der SV Babelsberg 03 hat für sich sehr, sehr klar formuliert, dass wir genau solche Ideologien ablehnen und dass wir vor allem nicht dazu übergehen, so wie es momentan leider in vielen Bereichen im Fußball gang und gäbe ist, indem man sich einfach einen Regenbogenflagge beispielsweise als Armbinde ummacht, dass man dann sagt, okay, wir sind so tolerant und alles ist cool. Nee, antirassistisch zu sein, gegen Homophobie und inklusiv zu arbeiten in einem Fußballstadion bedeutet eine alltägliche Auseinandersetzung mit den Mitgliedern, mit den Fans, das bedeutet Arbeit. Das bedeutet beispielsweise, dass das Fanprojekt mit Jugendlichen zusammen Bildungsarbeit macht, dass wir uns mit der Geschichte des Vereins auseinandersetzen, dass wir eine Geschichtswerkstatt haben, dass wir mit der Geschichtswerkstatt Rotes Nova Wes zusammenarbeiten, mit dem Ergebnis, dass übrigens auch Jugendliche aus Babelsberg selbst organisiert, wie ich jetzt am Rande mitbekommen habe, 60, 70 Jugendliche, ohne dass irgendjemand ihnen gesagt hat, dass sie es machen müssen oder sollten, Herbert Ritter gedacht haben an seinem Todestag. Also ein ermordeter,
Jungkommunist
aus Babelsberg, der von der SA ermordet wurde. Und die Jugendlichen haben in ihrem Klassenverband einfach gesagt, wir gedenken ihm, wir gehen dahin, wir legen ein paar Blumen ab. Und das hat gar keine Aufmerksamkeit erfahren. Aber das ist Ergebnis von einer Auseinandersetzung mit dem Ort, mit der Geschichte und mit der Verantwortung. Deswegen finde ich, dass gerade auch Fußballvereine, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten müssen, eine Grundhaltung vermitteln müssen im Miteinander. Deswegen haben wir auch einen Wertekanon, den wir verfasst haben, der genau sagt, was die übergeordneten Begrifflichkeiten von Toleranz, Antirassismus in unserer Praxis bedeuten. Dass wir jetzt zum Beispiel auch einen Lernortstadion etabliert haben, dass wir den Ball ist bunt als wiederkehrendes Festival machen, um in den Kiez zu wirken und mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten.
Die Gesellschaft ist gespalten, sagt sich so einfach, wer den neuen Brandenburg-Monitor begutachtet, im Sommer von Forsa für die brandenburgische Staatskanzlei erhoben, sieht diese Spaltung eigentlich bereits bei den Befragten. Über 90% fühlen sich wohl, aber nur die Hälfte schaut zuversichtlich in die Zukunft. Und ebenso gespalten sind die Befragten, was den richtigen Weg des Landes angeht. Das könnte doch Anlass sein, intensiv miteinander darüber zu sprechen. Das könnte doch eigentlich ein Fest für die Demokratie sein. Fragen wir im RBB 24 Inforadio in Zusammenarbeit mit und aus dem Hans-Otto-Theater Potsdam, mit der Schauspielerin Katja Zinsmeister, mit Isabel van Dree im Vorstand von SV Babelsberg 03 für Fanbelange und Mitgliedschaft zuständig, mit dem Direktor der Brandenburgischen Gedenkstätten Axel Drekoll und dem Schriftsteller Lukas Rietschel. Jetzt könnten wir natürlich sagen, so gespalten ist die Gesellschaft nicht, weil über den Gartenzaun hinweg oder in der Kneipe, da müssen wir uns ja irgendwie miteinander verständigen. Lukas Rietschel hat vorhin gesagt, so diese richtigen Blasen gibt es nicht. Aber wenn ich jetzt ganz böse sein kann, wir sind hier in Berlin und Potsdam, also in einer Region, wo jeder seine eigene Stammkneipe haben kann. Ist das in der Fläche, ist das in Görlitz anders? Wie erleben Sie das eigentlich, dass tatsächlich notgedrungen oder gerne miteinander kontrovers gesprochen werden kann?
Also ich bin weit davon entfernt, irgendwelche Gruselgeschichten aus der Provinz zu erzählen, um dieses Klischee noch zu bestärken, dass das alles nicht in Ordnung sein
wird. Das hätten passiert. Die Hauptstadtjournalisten so
ich
gerne.
Ich weiß, ja, das, deswegen mache ich das nicht. Natürlich kommen dort Menschen zusammen und sind engagiert. Also das ist erstmal absoluter Mindeststandard. Das Auffällige ist aber, und das wird sich auch nicht unterscheiden zu Großstädten, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich statistisch, dass die Leute, die am Rand stehen und meckern, die sind überall. Das Problem ist, dass die lauter geworden sind, dass wir uns denen medial immer mehr zugewandt haben und dass wir uns in so Abnutzungskämpfe begeben haben mit dem Versuch, ins Gespräch zu kommen. Das mag an sich ein total nettes Angebot sein, aber ich glaube, dass gemeinsam in eine Handlung zu kommen sehr viel wichtiger wäre und dass die eigentliche Aufgabe darin bestehen müsste, es zu schaffen, Partizipation zu ermöglichen. Das heißt, einerseits die schon engagiert sind, und es sind ja doch einige zum Glück, denen die Enttäuschung zu nehmen. Denn das ist so oft der Fall, Sie hatten es ja auch angesprochen, also wie oft gibt es irgendwelche Bürgerinitiativen, die was machen wollen, und das ist manchmal nur eine Parkbank und einen Baum irgendwo pflanzen und vielleicht noch so ein kleiner Trinkwasserspender, damit es im Sommer, wenn es so heiß ist, damit man da nicht gleich dehydriert, und wie die sich da aufreiben an so einer städtischen Verwaltung und das einfach nicht umgesetzt wird, das ist, glaube ich, eines der ganz großen Frustrationsmomente einer Demokratie bei denen, die bereits engagiert sind. Und auf der anderen Seite stehen eben die ganze Zeit motzen und meckern und sich nicht beteiligen und überhaupt keine Ahnung haben, weil sie noch nie in der Partei waren. Die sind teilweise nicht mal in irgendwelchen Vereinen, die sind nicht mehr in der Kirche, die sind in keiner Gewerkschaft, die sind nirgendwo. Die sind einfach nur laut. Und wenn man ihnen dann nicht zuhört, dann fangen sie an, ich generalisiere das jetzt schon wieder so, aber das in so eine komische Moralität zu überführen. Ja? Also das war bei Corona war das so, da wurde dann ganz groß das Motto Freiheit drüber gehangen. Und jetzt, wenn man all diesen Leuten zuhört, die Waffenlieferungen stoppen wollen an die Ukraine, dann ist auf einmal Frieden. Und dann heißt es immer, wie kann man denn nicht für die Freiheit sein und nicht für den Frieden? Und auf einmal ist das ganze Gespräch völlig hinüber und kann es überhaupt nicht mehr zurückdrehen. So. Und da ist jetzt die Frage, warum haben das unsere Parteien nicht geschafft, in diesen über 30 Jahren wieder Vereinigung glaubhaft zu vermitteln, warum eine Parteimitgliedschaft gut ist für eine Demokratie, warum Beteiligung gut ist für eine Demokratie und auch die Demokratie es nicht geschafft hat, diese Leute irgendwie einzubinden. Und wir glauben jetzt, weil wir alle ganz nette Menschen sind, dass wir einfach nur zuhören müssten und miteinander mehr reden müssen, um das irgendwie zu kitten. Und davon bin ich wirklich weit entfernt, zu glauben, dass das noch irgendwas bringt.
Also ich hatte mal einen Lehrer, der sagte, fördern kommt von fordern.
Ja, ich bin großer Anhänger davon, kommunale Parlamente per Los zu besetzen, also zu sagen, verpflichtende Partizipation, und halte das gerade auf kommunaler Ebene für absolut umsetzbar, weil es die ganz kleinen, in Anführungsstrichen kleinteiligen Entscheidungen sind, die man treffen muss, kann, da braucht es dann keine Fraktion, da braucht es dann vielleicht auch nicht mal eine Partei, um sich zu organisieren. Das kriegen die schon ganz gut selber hin, würde ich jetzt mal sagen, weil dort ganz konkret Politik ankommt und umgesetzt werden muss. Also nicht dieses kolportierte ferne Berlin mit seinen Gesetzen, sondern in der Fläche, in der Kommune, da wird Politik gemacht, da wird sie umgesetzt, da ist sie am nächsten an den Bürgerinnen und Bürgern dran. Und sie dort einzubinden, halte ich für eigentlich das Allerwichtigste. Und ich glaube, das ist zumutbar. Und bin so ein bisschen frustriert darüber, dass es dann oft heißt, ja, aber wir können doch die Leute nicht zwingen und jetzt mit der Wehrpflicht und Zivilen, ja, das gibt es auch nicht mehr. Und man kommt ja fast dahin zu glauben, dass sowas wie Steuern zahlen schon Partizipation wäre. Aber das ist es eben nicht.
Ich finde aber tatsächlich, dass es noch viel, viel früher ansetzt. Nämlich in der Schule, in der Kita beispielsweise. Also eigentlich in allen das Leben umgebenden Bereichen. Weil wie soll man sonst Aushandlungsprozesse miteinander erlernen, wenn man das nicht von Kindesbeinen auf macht? Also ganz konkret, um wieder beim Beispiel Fußball zu bleiben. Wenn das Fanprojekt beispielsweise Jugendfahrten macht mit 14-Jährigen, dann gibt es vom Fanprojekt klar kommuniziert, wir machen mindestens ein Bildungsangebot. Und wir entscheiden miteinander gemeinsam, was das für ein Bildungsangebot ist, bei dem wir uns mit Geschichte, Politik oder sonstigem auseinandersetzen. Alles andere ringsherum findet statt, aber ihr habt die Möglichkeit mitzuentscheiden und mit vorzugeben. Und ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir das viel, viel früher auch erlernen, wie gesagt, in der Kita, in der Schule, um dann eben auch als mündige Bürgerinnen und Bürger in allen Lebensbereichen zu partizipieren, diskutieren und mitwirken zu können.
Ist da der SV Babelsberg 03 der weiße Rabe, oder Sie kommen ja viel rum in der Regionalliga Nordost von Luckenwalde bis Meuselwitz, ticken andere Clubs ganz anders oder ist das etwas, worüber sich viele Gedanken machen?
Meine Erfahrung ist, dass es viele Vereine gibt, die sich genau diese Frage stellen. Also beispielsweise, als wir die Mannschaft aus Geflüchteten hatten, bei Babelsberg gab es danach den Impuls auch im Fußball-Landesverband, dass die gesagt haben, könnt ihr nicht mal über eure Erfahrungen sprechen, weil es auch bei uns den Wunsch danach gibt, dass über Sport Integration und Begegnung stattfindet. Ich wünsche mir das an einigen Vereinen nochmal ein Stück weit kontinuierlicher und konsequenter, weil ehrlicherweise müssen auch wir immer noch die Erfahrung machen, dass wenn wir Gäste haben aus einigen Vereinen, bei denen die Konkurrenz besonders groß ist, dass dann doch auch Neonazi-Parolen den Babelsberger Fans entgegenschlagen. Ich will sie nicht reproduzieren, aber sie sind teilweise wirklich schockierend, weil sie auch unmittelbar an Slogans oder an Botschaften aus den Konzentrationslagern anknüpfen. Da meiner Auffassung nach nicht genug getan wird, um klar aufzuweisen, dass das Grenzen sind, die nicht überschritten werden dürfen. Und da haben Vereine einfach tatsächlich die Verantwortung, mit ihrer Mitgliedschaft zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass auch das Miteinander im Verein von Solidarität, Verständnis, Toleranz und Wertevermittlung geprägt ist.
Ich habe ja Luckenwalde und Meuselwitz jetzt nicht zufällig erwähnt. Meuselwitz liegt da so im Länderdreieck Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Wir wissen hier bei der Matinee am 24. November im Hans-Otto-Theater schon, dass Babelsberg gegen Luckenwalde 2:2 gespielt hat. Sie im Radio können bei der Ausstrahlung des Forums das Ergebnis des Heimspiels gegen Meuselwitz am 29.11. auch problemlos im Netz finden. Katja Zinsmeister, wenn Sie das so hören, Partizipation, Sie haben ja eben gerade über ein Projekt berichtet, wo es tatsächlich darum ging, mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen, und das funktioniert mal gut und mal so, wie Sie das geschildert haben, nämlich dass quasi Ihre Veranstaltung geändert wurde. Ist das eigentlich die grundsätzliche Erwartung vom Publikum, dass zu Ihnen ins Hans-Otto-Theater kommt?
Naja, also wenn die Leute denken, sie müssen mit auf die Bühne und es ist ein Mitmachtheater, dann haben sie natürlich Angst, aber das ist meistens ja nicht der Fall. Wir bieten sehr viel Nachgespräche an und das wird dankend angenommen. Das ist auch für uns gut, weil wir dann mitkriegen, wie die Leute die Abende wahrgenommen haben, was für Fragen aufgeworfen werden. Also gerade bei Kaufmann von Venedig war das unglaublich wichtig, dass wir danach auch teilweise mit Experten nochmal gesprochen haben und das nochmal anders einordnen konnten. Ich wollte nochmal auf den Punkt, dass Gespräche dann verschenkt sind. Ich glaube, das ist total richtig, was du sagst, dass es ins Handeln kommen muss und dass das Gespräch, wenn es da bleibt, zu wenig ist. Aber ohne das Gespräch, wo wären wir denn da? Also diese Räume, die das Theater öffnet, eben bei Nachgesprächen oder bei so Podiumsdiskussionen oder bei so einem Abend wie die Mitbürger, ich möchte es mir nicht vorstellen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir den Leuten diese Räume geben und dass wir uns dem aussetzen, auch Gespräche, die wir nicht führen wollen. Um jetzt mal ein bisschen verkitscht zu werden, ich glaube, was oft heute fehlt, ist eine gewisse Herzensbildung. Da müssen wir das, also das ist meine Aufgabe, dass wir da diese Räume bereitstellen.
Für das Wachsen der Herzenbildung sind natürlich auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller zuständig. Lukas Rietschel, was haben Sie für Erfahrungen gemacht, wenn Sie in Ihren beiden Romanen, aber auch in Arbeit für das Theater Angebote machen? Wie sehr sagen Menschen, na endlich erklärt mir jemand mal den Osten, das sind meistens die Westler, oder ja, genau so war es, oder wovon erzählt ihr, das stimmt doch alles gar nicht.
Das mag jetzt anders scheinen, weil ich hier so sehr irgendwie politisch auftrete, aber eigentlich versuche ich das strikt zu trennen, also das Schreiben und die Kunst von der Politik und verbiete mir eigentlich auch jede politische Ableitung. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade so diese sogenannte Ostliteratur, auch diese Nachwendeliteratur, zu der ich ja irgendwie mit dazugehöre, dass die ausschließlich politisch gelesen wird auf die Frage hin, aber wie erklären wir uns jetzt den Osten? Ich würde sagen, das ist bei keiner anderen Kunstform oder zumindest in keiner anderen literarischen Epoche Deutschlands jemals so intensiv betrieben worden, dass man also alle diese Texte nach so einer soziologischen Schärfe beurteilt, nach dem Motto, jetzt hier erklären wir uns jetzt den sogenannten Jammer-Ossi und hier erklären wir uns irgendwie die rechten Umtriebe. Hab das auch lange versucht, dann dem Affen irgendwie Zucker zu geben, weil ich so dachte, naja, vielleicht müssen wir darüber dann doch mal sprechen, aber fand es dann eben blöd, weil ich, genau wie du sagst, also eigentlich auch der Überzeugung bin, Kunst ist vor allem dafür da, etwas Tieferes zu berühren als nur den Kopf. Und der Kopf ist eben, da findet das politische Denken statt, aber alles andere Zwischenmenschliche, das ist eben eine Herzensfrage. Da stimme ich dir völlig zu und möchte daher auch, dass das getrennt ist. Weil ich glaube, es muss möglich sein, dass Geschichten berühren, dass sie das, was Literatur idealerweise kann, also ein tiefes Empfinden zu schaffen für diese Figuren, denen ich da so folge. Das kann in der Form, würde ich sagen, nur wenig andere Kunst, dass man so reingeht in diese Perspektiven und da so mitgeht, so mitfühlt. Wünsche mir das eigentlich auch dann fürs Theater, wo ich es eben oft genug erlebe, dass es dort auch sehr politisch wird im Sinne von, wir machen hier Kopfarbeit, ja, und wir stärken unsere Argumente miteinander und sprechen miteinander. Das muss hier nicht so sein, aber es gibt andere Häuser. Und auch da wünsche ich mir manchmal mehr Mut auch zur Unterhaltung, also mehr Mut auch zum Gefühl, weil das ist das am Ende, was es braucht und wo Kunst so wichtig ist.
Also auch um die Geschichten, die leisen Geschichten zu erzählen, die nicht eindeutigen Geschichten, die von Menschen, die sagen, mir hört ja vielleicht keiner zu, oder was dann wiederum ein Grund ist, dafür dann am Wegesrand stehen zu bleiben und vielleicht dann zu meckern. Diese leisen Geschichten, die gibt es auch bei der Gedenkstättenarbeit. Wie kriegen Sie die leisen Stimmen, auch die differenzierten Stimmen, möglicherweise auch die gebrochenen Stimmen von Menschen, die Opfer waren, in unsere doch so tosende mediale Welt?
Na, ich würde sagen, die Geschichten haben wir. Wie man sie wirklich in diese laute, tosende mediale Welt transportiert, das ist wirklich eine gute Frage. Das gelingt uns nicht immer, wenn wir nach der Gegenwartsrelevanz von Geschichte fragen. Dann sind es eben gerade diese kleinen Gesten. Dann sind es in den Familien der Überlebenden und auch wenn die Überlebenden leider nur noch ganz selten unter uns sind, häufig auch nicht mehr sprechfähig, also dass nur noch ganz, ganz selten Überlebende was erzählen können, aber die Familien haben das ja erfahren. Und die Familien erfahren, jetzt gehen wir mal von jüdischen Verfolgten aus, aber ich könnte auch von Sinti und Roma oder anderen Gruppen sprechen, dass da ein Nachbar nicht weggeguckt hat und Hallo gesagt hat weiterhin. Und wenn es auch nur im Treppenhaus war, weil er auf der Straße sich das nicht mehr getraut hat. Oder wenn eine Bäckerin eben heimlich dann doch noch das Brötchen zugesteckt hat und es ein Kopfnicken gab. Das sind tatsächlich, und das kann ich ohne jede Übertreibung sagen, das sind Geschichten, die haben sich dann diesen Familien eingebrannt. Das ist dann Teil der Familienüberlieferung, weil es das so selten gegeben hat, dass das fast ikonenhaft über solchen Familienbiografien steht. Und das ist dann natürlich im Kontext Konzentrationslager der eine Wachmann, der dann vielleicht grundsätzlich nicht geprügelt hat oder einfach mal ein gutes Wort hatte. Die gab es so gut wie nie, aber es gab sie halt dann doch in ganz wenigen Ausnahmen. Das halte ich für extrem wichtig, weil es eben auch zeigt, und das war ja, ist ja, glaube ich, mein großer Punkt heute, dass ich selbst schon auch viel machen kann. Ich kann die großen Probleme der Politik nicht lösen, ich kann Strukturfragen nicht lösen, aber ich kann durch den Umgang mit Mitmenschen Signale setzen, die ankommen.
Katja Zinsmeister, Sie spielen hier im Haus gerade die Geschichte einer Frau mittleren Alters, die, oder schon ein bisschen über mittleres Alter, die sich auch über ihr Älterwerden Gedanken macht. Das sind ja auch Geschichten, wo Leute sagen, wo komme ich eigentlich vor in dieser extrem jung dynamisierten Medienwelt. Das spielen sie auch hier im Großen Haus. Übrigens, kleiner Werbeblock, zum letzten Mal am 14. Dezember. Also es gibt noch Karten, gehen Sie hin.
Das ist ein Abend über eine Frau, über 50, die selber von sich sagt, sie ist eine Feministin, selber aber völlig in patriarchalen Mustern gefangen ist. Das ist für mich total spannend, weil ich da über Strukturen was erzählen kann, über einen Abend, der eigentlich wie so ein Well-Made-Play daherkommt. Die Leute, die drinnen sind, es sind leider nicht so viele, weil es sind meistens vor allem Frauen, die drinnen sind, weil der Abend Linda heißt und das Männer anscheinend nicht so interessiert. Wenn ich mit denen ins Gespräch komme, das ist toll, weil es was mit uns heute zu tun hat. Ja.
Also Publikum differenziert sich dann doch zum Teil sehr stark aus. Nun könnten wir sagen, gut, bei Fußball inzwischen hat sich das geändert. Da sind irgendwie alle dabei, da müssen auch alle irgendwie miteinander reagieren. Wen vermissen Sie denn eigentlich noch?
Ich sehe unsere Verantwortung vor allem darin, noch inklusiver zu werden. Also ein großes Problem, was wir nach wie vor haben, ist beispielsweise, dass Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, nicht in unseren VIP-Raum kommen und damit ausgeschlossen werden von Veranstaltungen, die wir dort machen. Das versuchen wir zu umgehen, indem wir dann auf andere Orte ausweichen, um dann die Inklusivität zu ermöglichen. Aber ein Fußballerlebnis inklusiv zu gestalten, bedeutet auch beispielsweise für sehbeeinträchtigte Personen eine Audioübertragung zu haben, sodass sie partizipieren können. Ich wünsche mir, dass diejenigen, die schon seit vielen Jahrzehnten zum Fußball gehen, das auch weiterhin machen können. Das heißt also, dass wir auf die Bedürfnisse auch von Rentnerinnen und älter werdenden Personen eingehen können, die mit im Stadion sind, sodass sie dann nicht sich irgendwann verabschieden, obwohl ihnen der Fußball immer sehr, sehr viel bedeutet hat. Das bedeutet Aushandlung, auch im Stadion, auch unter den Menschen, die aufeinandertreffen. Das bedeutet, achtsam zu sein miteinander und auch klar zu sagen, wenn Grenzen beispielsweise verletzt werden oder überschritten werden, um dafür zu sorgen, dass auch Frauen, Kinder, ältere Personen sich kontinuierlich wohlfühlen im Stadion. Und das ist eine ständige Auseinandersetzung, die wir haben, die wir auch beispielsweise dadurch machen, dass wir sagen, okay, wir müssen uns nochmal dem Spieltagserlebnis als solches widmen. Wie können wir dafür sorgen, dass alle sich wohlfühlen? Geht weiter mit sowas wie rauchfreie Bereiche oder aber auch Bereiche, in denen vielleicht nicht die ganze Zeit Bier getrunken wird oder so, sondern dass auch Menschen, die Suchterkrankungen haben, sich wohlfühlen. Also Sie sehen daran, es sind einfach so ganz, ganz viele Bereiche, die man mitdenken muss, die wir mitdenken wollen, weil wir das als unsere Verantwortung erachten.
Jetzt denken alle Leute ja Demokratie unter Druck und jetzt erzählen alle viele Möglichkeiten von Partizipation. Die Welt ist rau geworden und ich will jetzt mal ein Beispiel zur Abwechslung nicht aus Brandenburg, sondern aus Bayern bringen. Ein bayerischer Landtagsabgeordneter hat jüngst zum Volkstrauertag aufgerufen zu Heldengedenken und Frühschoppen. Da habe ich gedacht, das könnte direkt aus Heinrich Manns Der Untertan stammen, spielt aber 2024. Und dann fügt er noch hinzu, in einer Zeit, in der unsere Geschichte oft verzerrt dargestellt wird. Wo können Sie an der Semantik zeigen, das sind Formulierungen, die im Endeffekt zu diesen Konzentrationslagern geführt haben in der Vergangenheit, die wir heute als Gedenkstätten wahrnehmen? Wo formulieren Sie die Grenze, die sprachlich möglich ist?
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Und ich fange mal mit den Grenzen an und würde dann vielleicht kurz sagen, warum ich die Notwendigkeit sehe und als auch politisch sehe. Das haben Sie vielleicht gemerkt, als ich mein sehr engagiertes Statement gemacht habe und dann, als ich das nächste Mal gesprochen habe, auch die Grenzen selbst, um mich wieder einzuholen, ist mir auch wichtig. Wir dürfen zum Beispiel keine Wahlkampfempfehlungen geben. Ich darf jetzt nicht sagen, wählt nicht diese Partei oder wählt jene Partei, denn wir haben kein politisches Mandat, wir sind nicht gewählt, wir sind aufgrund unserer Expertise eingesetzt und das ist schon wichtig. Wir können uns jetzt nicht ein Sprechrecht geben für alles Mögliche, aber Erinnerungen, Kultur oder auch Erinnerungspolitik ist nur dann relevant, wenn sie gegenwartsrelevant entfaltet. Das heißt, für uns ist Geschichte immer nur dann relevant, wenn sie was mit dem Heute zu tun hat. Und wenn wir der Annahme sind, dass der Blick zurück in irgendeiner Form Gegenwart verändern kann und Zukunftspläne eine Richtung geben kann. Das ist, glaube ich, klar. Und daraus würde ich mehrere Punkte ableiten. Es ist kaum möglich zu sagen, also diese Entwicklung hat jetzt garantiert in den Konzentrationslager geführt und deshalb beziehe ich heute dagegen Stellung. So wird man das nicht machen können. Aber was ich sagen kann, ist, es waren die Überlebenden, die sprechfähig waren und sprechen wollten, die gesagt haben, wir waren früher eine internationale Zwangsgemeinschaft mit Menschen aus über 40 Nationen oder 40 Nationen. Und wir kommen jetzt heute hier zusammen, um als internationale Solidargemeinschaft freiwillig zusammenzukommen, nationale Grenzen zu überwinden und die Vielfalt, die uns alle kennzeichnet. Wir sind verschiedener Glaubenszugehörigkeit, wir haben verschiedene herkünftige Kulturkreise und so weiter. Diese Vielfalt erkennen wir als Stärke an und sehen uns als Solidargemeinschaft und reichen sogar in dem Land, das uns verfolgt hat und dessen Menschen uns verfolgt haben, die Hand. Und dann würde ich sagen, dass ich schon aus der Geschichte ableiten kann und auch aus der Verfolgungsgeschichte und aus dem Vermächtnis der Überlebenden, dass mein Auftrag ist, sich für Vielfalt in der Gesellschaft zu Und dann meine ich eben auch mal bewusst nicht Toleranz, sondern Respekt. Das ist nochmal was anderes. Ich würde auch Vielfalt als Lebensnotwendigkeit bezeichnen, kulturell. Das sehe ich schon als meinen Auftrag an. Und wenn dann Vielfalt in Gefahr ist oder Anträge in einem Landtag kommen, dass das das Tor zur Hölle ist, das war, glaube ich, ein mündliches Zitat in der Sitzung, dann finde ich, muss ich dazu Stellung beziehen aus der Erinnerungskultur heraus. Das gilt natürlich für Antisemitismus und Rassismus ganz genauso. Das würde ich sagen, da habe ich den Auftrag. Dazu kommt, dass wir ja auch in dem, und das gilt für die meisten Stiftungen, würde ich sagen, und Gedenkstätten, dass auch unser Auftrag ist, laut Errichtungsverordnung der Würde der Opfer gemäß das zu machen und auch mit zivilgesellschaftlichen Initiativen und Trägern der historisch-politischen Bildung zusammenzuarbeiten. Und die sind der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet. Und beides, sowohl die Würde als auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung sind wertebasierte Begriffe, die sind nicht neutral. Ich kann den Würdebegriff nicht neutral auslegen. Also dann könnte ich ja sagen, ich zeige euch, liebes Publikum, was in den Konzentrationslagern passiert ist, aber ob das gut oder schlecht war, dazu nehmen wir mal keine Stellung. Das darf nur der Besucher oder Besucherin entscheiden. Das wäre neutral, das würden jeder als absurd empfinden, zu Recht. Und wie gesagt, auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist wertebasiert. Das heißt, ich finde, auch deshalb müssen wir, wenn es historische Belange betrifft oder gesellschaftliche Belange, die ganz eindeutig auch eine Antwort auf das Grundgesetz sind, eben Vielfalt, freie Entfaltungsmöglichkeit, Würde. Und das passiert bei uns vor der Haustür, dass rassistische Äußerungen fallen, dass diffamierende Äußerungen fallen gegen Gruppen und so weiter. Da wird von uns auch erwartet, dass wir Stellung beziehen und das, denke ich, das müssen wir auch tun.
Lukas Rietschel, wenn wir das eben, diese semantische Analyse, der Witz ist ja auch, dass viele Begriffe so zugespitzt in die Öffentlichkeit geworfen werden, damit sie eine Empörung hervorrufen und dass dann alle darüber sprechen, über diesen einen Satz, deshalb habe ich ja ganz bewusst einen aus Bayern genommen, juckt sie da als Schriftsteller, der sich mit Sprache intensiv auseinandersetzt und mit der Art, wie auch Figuren sprechen oder schweigen, das näher sich anzuschauen? Oder sagen Sie, das ist verlorene Liebesmüh, weil es eh nur dazu dient, quasi die Empörungswellen hervorzurufen?
Ja, das ist ein ganz schmaler Grat. Ja. Also einerseits natürlich völlig zu Recht zu intervenieren und auch darauf hinzuweisen, dass das absoluter Bullshit ist, der da geredet wird. Und auf der anderen Seite aber zu erkennen, dass ja gerade das auch Grenzüberschreitungen sind, die gezielt gemacht werden, um diesen Diskurs so aufzuscheuchen, wie er dann eben aufgescheucht wird. Das heißt, das Engagement zu Recht und aber auch die Gelassenheit auf der anderen Seite. Also die Gelassenheit im Sinne von, ich überspitze es mal, die einfach labern zu lassen. Ja, also eben nicht über jedes Stöckchen zu springen, sich nicht über alles zu empören, von dem erkennbar ist, dass es nur gesagt wurde, um medial Aufmerksamkeit zu produzieren. Und das ist wahnsinnig schwierig. Und mir ist, so wie ich das beobachte, im öffentlichen Diskurs noch kein gutes Beispiel da begegnet, in dem das gelungen wäre, ordentlich anzugehen. Also das sind immer wiederkehrende Wellen der Empörung und der Aufregung. Und was es am Ende ja produziert, ist eine Art von politischem Stillstand.
Katja Zinsmeister, wenn Sie jetzt hier rausgehen in die nächste Probe, in die nächste Aufführung, nehmen Sie da jetzt Pessimismus mit oder nehmen Sie da sozusagen einen neuen Schwung mit, noch ein paar Ideen für den Alltag, für wenn Sie mit Ihrem Hund wieder unterwegs sind? Was nehmen Sie mit?
Also der Gedanke von dem Losverfahren, der hat mich vor einigen Jahren schon mal viel beschäftigt. Und das hatte ich aber so ein bisschen aus dem Kopf verloren und das finde ich also eine Sache, der man doch noch mal mehr Gewicht geben sollte. Und also
aber das wäre jetzt keine Lösung, um Rollen im Theater zu verteilen.
Ach so, nö, doch
dann
nicht.
Gäbe es ziemlich viel Zoff hier.
Ach, warum nicht? Also wäre auch mal interessant, per Los die Rollen zu verteilen.
Das war das Forum im RBB 24 Inforadio aus Anlass des 91. Todestages des Schauspielers und Nazi-Opfers Hans Otto in Zusammenarbeit mit und aus dem Hans-Otto-Theater Potsdam, hier aus dem wunderbaren Glasfoyer, wo wir den Blick draußen auf den See haben. Danke, sage ich meinen Gästen, dem Schriftsteller Lukas Rietschel, der Vorständin des Fußballvereins SV Babelsberg 03 Isabel Vandré, der Schauspielerin des Hans-Otto-Theaters Katja Zinsmeister und dem Direktor der Brandenburgischen Gedenkstätten Axel Drehkoll. Ihnen allen danke ich für die Aufmerksamkeit.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.